Matthäus Evangelium Kapitel 1. Das ist ein wunderbares Buch, was wir heute neu beginnen. Ich liebe die Evangelien. Es ist die Geschichte von Jesus und ganz besonders sehen wir in den Evangelien Jesus, ihn. Ich liebe auch die Briefe, die interpretieren uns Jesus und das, was er getan hat und was er gesagt hat. Aber die Evangelien sind etwas ganz Besonderes. Ich glaube, es kommt denen am nächsten, was wir im Himmel sehen werden. Was heißt, dass wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und ich mag das. Ich lese die Evangelien und ich kann Jesus sehen. Ich lese die Evangelien, ich kann Gott sehen. Im Hebräerbrief im Kapitel 1 lesen wir, dass nachdem Gott vielfältig und auf vielfältige Art und Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten hat am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Und er ist die Abstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Gott ist Mensch geworden in Jesus. Und wenn ich die Evangelien lese, kann ich Gott sehen. Ist Gott sichtbar geworden für uns in Jesus. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Es wird eine tolle Zeit, die wir gemeinsam mit Jesus verbringen können im Matthäus-Evangelium. Das Matthäus-Evangelium ist ein ganz besonderes Evangelium. Da geht es ganz besonders darum, um das, was Jesus gesagt hat, was er gelehrt hat. Etwa 60% aller Worte in diesem Buch sind die Worte Jesu. Ich meine, wir glauben, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist, die ganze Bibel ist inspiriert. Gott hat Menschen, die getrieben waren vom Heiligen Geist, gebraucht, um genau die Worte niederzuschreiben, die er da haben wollte. Aber ich glaube, im Matthäus-Evangelium haben wir ganz besonders die Worte Gottes. Die Worte Gottes in Jesus. Gott, der Fleisch geworden ist in Jesus. Wir haben die Worte, die Jesus selbst gesprochen hat. Das ist begeisternd. Wir betreten da heiligen Boden. Sollten die Schuhe ausziehen. Es ist gut, dass wir das machen. Ich hoffe, dass wir eine besondere Zeit haben werden, wo wir wirklich Jesus sehen können und Jesus hören können und auch ganz neu ergreifen können, wer er für uns ist. Und nicht nur, dass wir über ihn lesen und seine Worte lesen, sondern ich bete auch, dass wir ihn persönlich ganz, ganz neu erfahren und ihm ganz neu begegnen. Das ist der ganze Grund, warum wir hier die Bibel studieren. Weil wir dem begegnen wollen, der persönlich erleben wollen, der sich uns hier offenbart. Diesen selben Jesus, der vor 2000 Jahren durch Israel gezogen ist und gelehrt hat und gepredigt hat. Und ich, dieser selbe Jesus, der will heute mit dir Gemeinschaft haben und mit uns leben und uns als seine Jünger wehren und uns führen und mit seiner Liebe überhäufen. Lass uns noch mal kurz beten. Den Herrn Jesus wirklich darum bitten, dass wir ihm persönlich begegnen in dieser Zeit, die wir in diesem Buch verbringen. Jesus, was für ein Vorrecht, deine Worte zu haben, dich zu sehen. Und Herr, ich möchte bitten, während wir dieses Buch studieren, diese nächsten paar Monate, dass es nicht nur intellektuelles Wissen bleibt, Herr, nicht nur Wissen über dich, über das, was du gesagt hast, sondern dass es persönlich wird, zur Erfahrung wird, dass wir dich erfahren, diesen Jesus, der sich hier offenbart, der hier zu uns spricht. Jesus, ich bitte dich, dass du uns wieder ganz neu dich sehen lässt, dich erkennen lässt. Und Herr, dass wir wieder als Gemeinde auch wieder ganz neu auf dich ausgerichtet sind, ganz neu begeistert sind von dir und leidenschaftlich für dich leben, Jesus, und mit dir. Und das will ich erfahren, den lebendigen Gott, der uns über alles liebt. Öffne unsere geistlichen Augen, unsere geistlichen Ohren und lass unser Herz ergreifen. Dich ergreifen, Jesus. Wir bitten für diese Zeit im Matthäus-Evangelium. Lass uns ganz neu verliebt sein in dich. Bitten um deinen Heiligen Geist. Wirk du das in unserem Herzen. Wir bitten darum in Jesu Namen, Vater. Amen. Das Matthäus-Evangelium ist ein sehr jüdisches Evangelium. Es wurde geschrieben von einem Juden, an die Juden vor allem, über einen Juden, über den Messias, den verheißenen Erretter, der im Alten Testament verheißen wurde. Das Evangelium wurde geschrieben von Matthäus, er wird auch Levi genannt an anderer Stelle, war ein jüdischer Steuereintreiber. Er war ein Apostel, er war ein Augenzeuge, berufen von Jesus, ist mit ihm gezogen. Augenzeuge von dem, was Jesus getan hat und von dem, was er gesagt hat. Tradition überliefert uns, dass er um 60 nach Christus den Märtyrertod gestorben ist in Äthiopien. Sein Leben gegeben für den Herrn Jesus. Man nimmt an, dass er dieses Evangelium so um 50 nach Christus, zwischen 50 und 60, manche sagen auch ein bisschen früher geschrieben hat. Und er hat es vor allem geschrieben, um die Juden zu überzeugen, dass Jesus der im Alten Testament verheißene Messias ist. Also wenn wir jetzt hier durch das Evangelium durchgehen, müssen wir ein bisschen mit jüdischen Augen und vom jüdischen Denken her lesen. Es hat einen sehr jüdischen Touch. Es gibt 125 Zitate aus dem Alten Testament hier in diesem Evangelium. 12-mal wird gesagt, wie hier im Vers 22, dass diese Dinge geschrieben sind, oder dass das geschehen ist, damit erfüllt wird, was die Propheten geredet haben, oder so eine ähnliche Phrase. Matthäus will uns zeigen, dass diese messianischen Prophetien im Alten Testament erfüllt worden sind in Jesus. 58-mal ist die Rede vom Reich Gottes, vom Reich der Himmel. 10-mal wird Jesus erwähnt als der Sohn Davids. Das sind alles sehr jüdische Begriffe. Auch der Stil ist jüdisch angehaucht. Wir sehen diesen Parallelismus, der typisch war für das hebräische Denken. Ich denke an Kapitel 7, wo Jesus das Gleichnis gibt. Das Haus auf dem Felsen versus dem Haus, das auf Sand gebaut ist. Oder Matthäus 5, die Seligpreisungen. Das Buch ist mehr thematisch angeordnet als chronologisch. Auch das ist jüdisch. Kapitel 5 bis 7 zum Beispiel sehen wir Lehren, was Jesus gelehrt hat. Wir haben die Bergpredigt. Und dann danach, Kapitel 8 bis 10, ist mehr so eine Sammlung von Wundern und von Heilungen, die Jesus getan hat. Und danach sehen wir, wie die Leute reagiert haben auf das, was Jesus gelehrt hat. Im Kapitel 13 haben wir so eine Sammlung von Gleichnissen. Also eher thematisch angeordnet als chronologisch. Es ist auch passend, dass das Matthäus-Evangelium das erste Buch ist im Neuen Testament. So eine Art Brücke zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Eine Überleitung. Es präsentiert uns den Messias, der im Alten Testament offenbart war. Und Matthäus zeigt uns, dass all diese Prophetien erfüllt worden sind in einem Menschen, und das ist Jesus Christus von Nazareth. Jeder, der Messias sein wollte, der musste vor allem mal den richtigen Stammbaum haben. musste den richtigen Stammbaum vorweisen können. Und Matthäus beginnt damit, mit dem Stammbaum Jesu. Vers 1. Das Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Hey, das musste der Startpunkt eines jeden Stammbaums oder eines Stammbaums des Messias sein, von jedem, der behaupten wollte, der Messias zu sein. Sein Sohn Davids ist, ein Nachkomme Davids und dann ein Nachkomme Abrahams. Und wenn er ein Nachkomme Davids war, war er auch ein Nachkomme Abrahams. Aber diese zwei Punkte. Abraham ist der Erste, dem verheißen wurde, dass aus seiner Nachkommenschaft der Messias kommen würde, der verheißene Retter. Im 1. Mose Kapitel 22 lesen wir davon. Nachdem der Abraham den Isaak auf diesen Berg Moria mitgenommen hat, diesen Opfergang, was, wie wir wissen, ein wunderschönes Bild ist von dem, was Jesus für uns getan hat. Und auf die Erlösung durch Glauben. Und nachdem er das getan hat, hat Gott zu ihm gesagt, in deinem Samen, in deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Paulus erklärt uns im Galaterbrief im Kapitel 3, dass da nicht die Rede ist von mehreren Nachkommen, sondern von einem Nachkommen, von einem Samen. Und das ist der Christus, das ist Jesus, der Messias. Messias, der Retter der Juden und der Heiden. In ihm werden gesegnet werden alle Nationen. Durch Glauben an ihn werden Juden und Heiden gerettet. Das ist besonders eine gute Nachricht für uns als Heiden. Wir können Teil werden vom Volk Gottes. Wir können an diesen Segnungen Anteil haben. Wir können gerettet werden. Und dann David natürlich. David war der Letzte, dem das verheißen wurde, dass der Messias aus seiner Nachkommenschaft kommt. Inzwischen haben wir noch Juda. Der Kreis ist immer enger geworden. Es ist immer spezifischer geworden, aus welcher Linie, aus welcher Familie der Messias kommen würde. Und es ist natürlich spezifischer als Abraham, dass er ein Nachkomme Davids ist. Es war wichtiger. Deswegen glaube ich, wird David hier, oder dass er ein Sohn Davids ist, hier im Vers 1 als erstes genannt. David, er war der größte König Israels, an dem alle anderen Könige gemessen wurden. Und wir sehen in der Prophetie im Alten Testament, dass David selbst manchmal als Bild für den Messias hingestellt wurde. Er wurde selbst als Bild verwendet. In Hesekiel 37 zum Beispiel, Hesekiel hat in Babylonien prophezeit, als das Volk verschleppt war, als Jerusalem zerstört war. Und er prophezeit hier die Wiederherstellung Israels unter einem König. Und er sagt dort, sie werden mein Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Und mein Knecht David wird König über sie sein und sie werden alle einen Hirten haben. Und sie werden in meinen Rechtsbestimmungen leben und meine Ordnungen bewahren und sie tun. Und sie werden in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Und sie werden darin wohnen, sie und ihre Kinder und ihre Kindeskinder bis in Ewigkeit. Und mein Knecht David wird ihr Fürst sein für ewig. Das war, nachdem David schon lange gestorben war. Ein Bild auf den Messias hin. David. Name David heißt übersetzt der Geliebte. Ich frage mich, wie die Juden das verstanden haben, als Jesus getauft wurde. Und der Himmel öffnete sich und die Stimme des Vaters kam und er hat gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn. Die verstanden haben, dieser ist mein Sohn. Das ist David, der Messias. Interessant, ja. David selbst wurde als Bild für den Messias, als Herrscher, manchmal hingestellt. Im 2. Samuel, im Kapitel 7, lesen wir natürlich diese Geschichte, wo David dieses Herz hatte, Gott einen Tempel zu bauen, Gott ein Haus zu bauen. Und Gott dreht es aber später um und sagt, nee, David, du hast Blut an deinen Händen, dein Sohn wird mir ein Haus bauen, aber ich werde dir ein Haus bauen. Und diese Prophetie, die geht weit über den Salomo hinaus, auch über Salomo, aber über diesen hinaus. Vielleicht schlagen wir das kurz mal auf. 2. Samuel, Kapitel 7. Prophet Nathan spricht hier für Gott. Vielleicht fangen wir im Vers 11 an. Am zweiten Teil: So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird oder dir eine Nachkommenschaft geben wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deine Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir auferstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königstums festigen für ewig. Wir wissen, dass sein Sohn Salomo, wie es verheißen war, König wurde, aber es geht hier über ihn hinaus. Ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Das ist eine ewige Komponente hier in dieser Prophetie, die auch für Salomo ist. Das Königtum, der Thron wird für ewig bestehen. Und die Juden haben das immer so verstanden, dass hier die Rede vom Messias ist. In Jesaja 9, auch so eine Prophetie, da lesen wir: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Sohn Davids ist zu einem messianischen Titel geworden. Und Jesus Christus, Jesus der Messias, er war der Sohn Davids und der Matthäus präsentiert ihn als solchen. Nachdem er hier im Vers 1 die wichtigen Eckdaten genannt hat, dass er der Sohn Davids ist, des Sohnes Abrahams, geht er jetzt ein bisschen weiter ins Detail. Vers 2. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Ist auch so, die Linie wird immer enger. Von Abraham geht's auf Juda. Verheißung, dass der Messias aus dem Stamm Juda kommen wird. Im 1. Mose im Kapitel 49 haben wir das. Da prophezeit der Jakob über seine Söhne und er sagt über Juda: Nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Shiloh, das heißt der Messias, der Herrscher wird, kommt. Die Juden haben auch diese Prophetie als messianisch verstanden, dass der Messias aus Juda kommen wird. So ein interessantes Detail am Rande: Der Talmud berichtet, als die Römer 30 nach Christus den Juden das Recht weggenommen haben, die Todesstrafe zu verhängen, wird berichtet, dass die Priester in Sack und Asche durch Jerusalem gezogen sind und getrauert haben, weil Gott diese Verheißung nicht erfüllt hat. Und der Herrscherstab war gewichen. Die haben diese Wegnahme des Rechtes auf die Todesstrafe zu verhängen als so die letztendliche totale Verweigerung ihrer Selbstbestimmung gesehen. Und sie haben gedacht, das Zepter ist gewichen von Juda und der Messias ist nicht da. Gott hat die Prophetie nicht erfüllt. Gott hat uns verlassen. Wir wissen, dass Jesus, der Messias, der Nachkomme Judas, mitten unter ihnen war. Die Linie wird hier immer spezifischer. Der Kreis der in Frage kommenden wird immer mehr eingeengt. Ganz am Anfang vom Alten Testament im 1. Mose, gleich nach dem Sündenfall, sehen wir, dass Gott sagt, ein Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten, dann wird der Messias sein. Dann wird es enger, sagt ihm Abraham, in deiner Nachkommenschaft werden alle gesegnet werden. Jetzt Juda, der Stamm Juda. Und der Kreis wird immer enger bis zur Familie Davids, bis zu seinen Nachkommen. In Vers 3 liest man weiter. Juda aber zeugte Peres und Serah von der Tamar. Peres aber zeugte Hesron. Hesron aber zeugte Ram. Ram aber zeugte Aminadab. Aminadab aber zeugte Nahison. Nahison aber zeugte Salma. Salma aber zeugte Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Obed aber zeugte Jesse. Jesse aber zeugte David, den König. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah. David, den König. David wird hier wieder hervorgehoben vor allen anderen. Auch die ganzen Nachfolgenden waren Könige. Aber David war der König. Der Größte, der Maßstab für die alle anderen. Und ein Bild für den Messias. Also der Messias wird aus seiner Nachkommenschaft kommen. Ich möchte, dass ihr auch noch was weiteres seht in diesen Versen. Wenn ich diese Verse jetzt einem Juden vorgelesen hätte, der wäre geschockt gewesen. So aus dem Grund, dass 4 Frauen vorkommen. Und das war sehr unüblich. Es war eine sehr männerorientierte Gesellschaft. So wie es auch heute noch im Orient ist. Und die Juden haben eigentlich die Frauen sehr gut behandelt im Vergleich zu den heidnischen Völkern, also den Griechen, den Römern, aber auch in Indien und China. Dort hat die Frau als das Eigentum des Mannes gegolten. Er konnte im Prinzip machen, was er wollte. Die Juden hatten eine sehr hohe Sicht von der Frau. Aber auch die jüdischen Männer zur Zeit Jesu, die haben gebetet, danke Gott, dass ich nicht als Heide oder Hund oder Frau geboren wurde. Aber in Jesus sind alle gleich an Wert, gleich vor Gott. Paulus sagt uns, in Christus gibt es weder Mann noch Frau. Und wir können die Geschichte anschauen. Wo immer das Evangelium hingekommen ist, ist die Rolle der Frau total aufgewertet worden. Eine Befreiung für die Frauen. Warum hat Gott diese 4 Frauen in den Stammbaum Jesu reingestellt? Ich glaube, Gott wollte sagen, dieses Reich, was ich aufrichten werde, das wird anders sein als diese Reiche der Welt. Und auch anders sein als das Reich, was sich die Juden erwarten. Nämlich, dass Gottes Liebe, dass Gottes Gnade für alle Menschen klar wird. Und das wird besonders sichtbar, wenn wir diese Frauen genauer anschauen. Da haben wir zuerst die Tamar. Geschichte lesen wir im 1. Mose 38. Wir lesen da von Juda. Der hatte 3 Söhne, der Onan und den Schela. Und die Tamar war zuerst die Frau des Er, seines Erstgeborenen. Und Gott war nicht so happy mit ihm, also ist er gestorben. Und die Juden hatten diese Tradition, die Familienlinie weiter aufrechtzuerhalten. Das war den Juden sehr wichtig. Und es gab dieses Gesetz der Schwagerehe. Das heißt, wenn dein Bruder verheiratet war und er ist gestorben, dann hatte der Nächststehende, musstest du die Frau deines Bruders heiraten und den ersten Nachkommen, den du zeugst, mit seiner Witwe, der wird sozusagen ihm zugerechnet als seinem Sohn. Haben sich genau angeguckt, wen der Bruder da geheiratet hat, war mir sicher. Und so war es hier. Und der Juda hat seinen zweiten Sohn, den Onan, der Tamar zur Frau gegeben. Und wir können die Geschichte nachlesen, der hat so eine Art Empfängnisverhütung betrieben, weil er seinem Bruder keinen Nachkommen erwecken wollte. Und auch er ist gestorben. Und dann hat der Jude gesagt, oh mei, Mama Mia. Ist eine gefährliche Frau. Scheint, dass alle Männer sterben. Und er hat gesagt, du kriegst meinen Sohn Schela, das war der Nächste, den Jüngsten. den kriegst du, wenn er groß geworden ist. Aber er hat das Wort nicht gehalten und die Tamar ist um ihre Nachkommen betrogen worden. In der Zwischenzeit war dann die Frau von Juda gestorben. Und die Tamar hat sich gedacht, okay, jetzt ist er frei, jetzt kann er mir Nachkommen bringen, jetzt nehme ich die Sache in meine eigene Hand. Und sie hat sich als Hure verkleidet und an den Wegrand gesetzt und Juda ist zu ihr eingegangen. Und ein paar Monate später hat er dann die Nachricht bekommen, die Tamar, die ist schwanger geworden durch Unzucht. Und der Juda hat gesagt, ah, verbrenn sie! Und dann hat die Tamar ihm dieses Pfand, was sie ihr damals gegeben hatte, gezeigt, dass das Kind von ihm ist. Und Juda hat gesagt, sie ist gerechter als ich. So eine, naja, recht schmutzige Geschichte. Ist nicht ein tolles Paar in der Linie Jesu, der Juda und die Tamar. Aber der Herr sagt, ich nehme mir die Tamar in den Stammbaum auf, diese vernachlässigte, ungerecht behandelte Frau, wenn auch nicht astreine Frau, aber ich nehme sie in meinen Stammbaum auf. War eine Betrügerin, hat Unzucht betrieben. Zweite Frau, die wir sehen, ist die Rahab. Rahab war die Hure, wieder eine Hure, die bei der Eroberung von Jericho die Kundschafter aufgenommen hat und versteckt hat. Naja, und auch eine Hure zu sein, das entsprach nicht ganz den jüdischen Vorstellungen von sexueller Reinheit. Aber Gott hat sie trotzdem in seinen Stammbaum aufgenommen, weil sie eine Frau des Glaubens war, wie wir in Hebräer 11 lesen. Sie hat trotz dieser begrenzten Erkenntnis, die sie hatte, hat sie alles riskiert und ihren Glauben auf Gott gesetzt. Hat geglaubt, dass Gott, der Gott Israels, der wahre Gott ist. Dritte, die wir sehen im Vers 5, ist die Ruth. Ruth war eine Moabiterin von einem verfluchten Volk, auch sie eine Heidin, wie die Rahab. Die Moabiterin, wenn wir nachlesen, nachforschen, finden wir heraus, dass die Moabiter entstanden sind durch eine Inzuchtbeziehung zwischen Lot mit einer seiner Töchter. So eine anrüchige Sache. Moabiter waren Götzendiener, die haben den Bileam gedungen, um das Volk Israel zu verfluchen, aber sie haben sich gegen Israel gestellt. Und Ruth war eine Heidin, wie auch die Rahab. Bei den Juden war die reine Haltung der Rasse groß geschrieben. Die Rabbis zur Zeit Jesu haben gelehrt, dass die Heiden eigentlich nur dazu da sind, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten. Und ein Jude wäre nie in das Haus eines Heiden hineingegangen. Wir sehen das im Neuen Testament. Pharisäer waren sehr vorsichtig, dass nicht mal ihr Gewand irgendeinen Heiden berührt hat, so im Vorbeigehen. Aber die Ruth war wirklich eine großartige Frau des Glaubens. Sie hat gesagt zu Naomi, ihrer Schwiegermutter, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und Gott hat sie in den Stammbaum aufgenommen. Gott sagt, mein Reich ist ein Reich des Himmels. Ist nicht nur ein jüdisches Königreich, sondern von all denen, die glauben. Galater 3, da ist nicht Jude noch Heide, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid alle eine in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Gott hat all diese Rassenbarrieren, diese Barrieren zwischen den Geschlechtern, diese Barrieren zwischen sozialen Unterschieden, soziale Barrieren, Gott hat all diese Dinge niedergerissen in Christus Jesus. Vierte Frau, die wir sehen im Vers 6, ist die Bathsheba. Wird hier nur indirekt genannt, Das heißt hier, David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah. Ups. Das war einer der peinlichsten Vorfälle in der jüdischen Geschichte. Der große König David ist zu einem Ehebrecher geworden und zu einem Mörder. Ehebruch betrieben mit Bathseba, der Frau des Uriah. Die Juden sind sicher ungern daran erinnert worden. Und doch, nachdem sie Buße getan haben, hat Gott deren Kind Salomo gesegnet. Für die Juden war dieser Stammbaum peinlich, verwirrend. Es zeigt nur, dass dieses Buch wirklich von Gott ist. Wenn Matthäus die Geschichte hier erfunden hätte, dann hätte er nie und nimmer diese Frauen inkludiert. Überhaupt keine Frauen, aber schon gar nicht diese. Es war vollkommen gegen das jüdische Empfinden, gegen die Kultur. Das war kein cooler Stammbaum damals. Und wenn die Apostel so eine eigene Sekte hätten gründen wollen, so eine eigene Religion hätten schnitzen wollen, dann hätten sie ganz sicher einen attraktiveren Stammbaum erfinden können für ihren Messias. Das zeigt mir, dass es wirklich Gottes Wort ist, wirklich Gottes Buch ist. Für uns ist es eine große Ermutigung, wenn wir von diesen Frauen lesen, die Gott hier gebraucht hat. Weil auch wir sind Sünder. Und vielleicht ist deine Vergangenheit alles andere als herzeigbar. Vielleicht sagst du, oh Mann, ich war ein Betrüger oder ein Ehebrecher. Hab gelebt wie eine Hure vielleicht. Schlimmer als ein Heide. Hab schlimme Fehler gemacht. Vielleicht schämst du dich und du sagst, Mann, sicher mag Gott mich nicht. Oder ganz sicher kann Gott mich nicht gebrauchen. Nach all dem, was ich getan habe. Wir sind in guter Gesellschaft. Gott hat Juda und Tamar und Rahab und die Ruth und die Bathseba und den David erwählt und gebraucht, um den Messias in die Welt zu bringen. Ist das nicht ermutigend? Wird auch dich gebrauchen, wenn du zu ihm kommst im Glauben. Jesus, wie er zu der Ehebrecherin gesagt hat, ich verurteile dich nicht. Ich verdamme dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Wenn wir das tun, wenn wir umkehren, zu Jesus kommen, dann können wir einen neuen Beginn haben. Und in Jesus, durch das, was er am Kreuz für uns getan hat, können wir heilig sein und rein sein und sind angenommen vor Gott. Wir können in Beziehung mit ihm leben und auch, er will uns auch gebrauchen. Und er will auch durch dich und mich Jesus in diese Welt bringen. Die einzige Bedingung ist, dass wir diese Sünden bekennen, dass wir dem den Rücken zukehren und dass wir zu Jesus kommen im Vertrauen. Dass wir ihn lieben, dass wir verfügbar sind für ihn. Und dann sagt Gott auch, ich werde dich annehmen und ich werde dir vergeben und dich gebrauchen, egal wo du herkommst oder was du getan hast. Das ist Gnade. Gott liebt und gebraucht Sünder und Versager. Ich mag es an Jesus. Jesus war ein Freund der Sünder. Die sind gern mit ihm rumgehangen. Die waren gern bei Jesus. Weil er sie nicht verdammt hat, weil er sie geliebt hat. Weil er sie erlösen wollte. Deswegen sind wir heute Morgen hier. Weil er so viel für uns getan hat. Und weil wir ihn lieben. Ermutigend ist der Stammbaum. Wir können uns unsere Familie nicht aussuchen, unsere Vorfahren, aber Gott konnte das, Jesus konnte das. Und er hat diese Leute gewählt hier. Erstaunlich. Menschen wie die Rahab und die Tamar und den David und die Bathseba. Es sollte uns Hoffnung geben, egal wo wir sind, egal was wir getan haben. Gott ist gnädig. Und egal welchen Mist wir gebaut haben, wir können die Vergangenheit hinter uns lassen. Und wir können mit Jesus gemeinsam vorangehen. Das ist eine gute Nachricht. Das sind gute Neuigkeiten in dieser Welt. Gott ist fähig, aus unserem Schrott sogar Gold zu machen. Er will uns gebrauchen, uns, die wir so sehr versagt haben. Und er will sogar diesen Mist, den wir gebaut haben, zum Guten gebrauchen. Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wow. Was für einen Freund wir haben. Was für einen Segen, Jesus zu kennen und angenommen zu sein von ihm und gereinigt zu sein, Vergebung zu haben. Dass wir frei sein können von unseren Sünden und von der Verdammnis. Frei von unserer Vergangenheit. Es sind so viele Menschen, die kaputt gehen. Wegen dem Mist, den sie gebaut haben. Die die Vergangenheit nicht loslassen können. Wir können frei sein in Jesus. Und er sagt, er wird sogar diesen Mist zum Guten gebrauchen. Was für einen Freund wir haben in Jesus. Was für einen gnädigen, guten Herrn. Was für einen wunderbaren Messias. Was für einen wunderbaren Geliebten und Erlöser. Wir können wahrlich frei sein in Jesus. Ich mag das, was Gott sagt, oder was Paulus sagt im Römerbrief im Kapitel 8. Er sagt, wenn er für uns ist, dann wer gegen uns? Stimmt, wenn er für uns ist, dann wer gegen uns? Was für eine gute Nachricht das Evangelium ist von Jesus, unserem Messias. Im Vers 7 sehen wir, dass die königliche Linie hier weitergeht. Also dieser Stammbaum ist durch die königliche Linie, durch den Salomo. Salomo aber zeugte Rehabeam. Rehabeam aber zeugte Abia. Abia aber zeugte Asa. Also diese königliche Linie. Was interessant ist, ist im Vers 11. Da ist es, Josia aber zeugte Jojachin und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Jojachin war der vorletzte König von Juda. Und das war ein interessanter Mann. Es wird berichtet, dass er böse war. In Jeremia 22 lesen wir, dass ein Fluch über ihn ausgesprochen wurde. Der Herr hat hier gesagt, von seinen Nachkommen wird es nicht einem gelingen, auf dem Thron David zu sitzen und weiterhin über Juda zu herrschen. Und das ist auch nicht geschehen. Nebukadnezar hat ihn abgesetzt, nach Babylon verschleppt. Und er hat seinen Onkel Zedekia als König eingesetzt. Aber das ist ein Problem. Der Messias wird herrschen auf dem Thron Davids und in der königlichen Linie Davids, von der Salomos, also durch die königliche Linie, soll der Messias kommen. Aber hier haben wir dieses Problem, dass diese Linie verflucht ist. Was Gott gesagt hat, ein Nachkomme von Jojachin soll nicht herrschen. Wie ist es möglich? Und das war so eine Debatte. Die Juden haben in diesen 400 stillen Jahren zwischen Alten Testament und Neuen Testament gerätselt. Und gesagt, wie kann es sein? Kann der Messias kommen? Ja, er kann nicht kommen wegen diesem Fluch über Jojachin. Und die einzige Lösung, die möglich ist, haben wir hier im Neuen Testament. Und das ist die Jungfrauengeburt. Wir sehen im Vers 16 hier, dass als es zu Josef kommt, dieser Stammbaum, dass es hier von diesem Muster abweicht. Da ist es, Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Er zeugte Josef und dann heißt es weiter, den Mann Marias. Josef war nicht der leibliche Vater, sondern der Mann Marias. Matthäus beschreibt uns hier den Stammbaum Jesu durch Josef, seinem Adoptivvater. Aber er war nur der leibliche Sohn von Maria. Und ihren Stammbaum sehen wir im Lukas-Evangelium. Und wenn wir das vergleichen, der ist bis David ist er gleich. Aber dann hier in Matthäus durch die königliche Linie, durch Salomo, Rehabeam und so weiter. Im Lukas-Evangelium der Stammbaum durch die nicht königliche Linie, durch Nathan. Und so hat Gott diesen Fluch vermieden, der auf dieser königlichen Linie, auf Jojachin war. Jesus war ein Sohn Davids durch Maria. Aber als Maria den Josef geheiratet hat, ist er adoptiert worden. Er ist ein rechtmäßiger Erbe geworden, ein adoptierter Nachkomme in diese königliche Linie hinein. Das ist die einzige Möglichkeit, der einzige in der Geschichte, der für sich beanspruchen konnte, der Messias zu sein, der beanspruchen konnte, diese prophetischen Anforderungen erfüllt zu haben. Das ist nur Jesus. Er war geboren von einer Jungfrau aus der Nachkommenschaft des König Davids. Aber er war auch ein adoptierter Sohn von einem Mann, der in der königlichen Linie von David war. Es ist interessant, diese Stammbäume. Wir lesen auch so oft drüber und denken uns, das ist stinklangweilig. Aber wenn man ein bisschen nachgräbt, ich hatte eine gute Zeit gestern, wenn ich studiert habe. Ich finde es interessant, auch in Jesaja 9, Vers 5, was wir schon gelesen haben, wo es heißt, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Ist das ein Hinweis, dass der Messias Jesus sowohl ein geborener als auch ein adoptierter Sohn war? Ein Sohn ist uns geboren, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Interessant. Aber bevor wir zu den Umständen von der Geburt Jesu kommen, haben wir zum Schluss noch hier im Vers 17 eine Zusammenfassung des Stammbaums. Da heißt es, so sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Geschlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus 14 Geschlechter. Also diese drei einschneidende Ereignisse in der Geschichte und dreimal 14 Geschlechter. Der Stammbaum war natürlich nicht vollständig, da waren noch einige dazwischen. Es war auch nicht die Aufgabe, der Zweck eines Stammbaums, die gesamte Linie aufzuzählen, alle Vorfahren, sondern der Zweck davon war, zu zeigen, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der Sohn Davids ist. Und wenn wir gucken, wer da ausgelassen wurde, Gott hat einige ganz, ganz finstere Gestalten ausgelassen hier. Warum gerade 14? Warum gerade 3x 14 Geschlechter? Auch interessant, ich habe gelesen, dass der numerische Wert des Namens David 14 ist. Ja, die hebräischen Buchstaben hatten auch einen Zahlenwert und wenn man den zusammenzählt von David, Zahl 14. Stammbaum des Sohnes Davids. 3x 14 Geschlechter. Interessant. War auch eine sehr jüdische Sache übrigens. Aber mit diesen 3x14 so kleine Lernhilfen, dass die Leute sich das besser merken konnten. Vers 18, mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich aber so. Auch interessant, das Wort Geburt hier im Vers 18 ist dasselbe Wort wie das Wort Geschlecht im Vers 1. Das ist das Wort Genesis. Im gewissen Sinn ist der Vers 18 eine Fortführung vom Vers 1. Und dazwischen ist dann so ein Einschub. Da sind dann Details weiter ausgeführt zu dem, was im Vers 1 gesagt wurde. Auch das ist übrigens ein hebräisches Stilelement. Also lesen wir nochmal den Vers 1. Das Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Dann im Vers 18 mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger erfunden von dem Heiligen Geist. Also Jesus, der Messias, der Sohn Davids, ist geboren von einer Jungfrau. Auch das vorausgesagt in Jesaja 7. Als sie verlobt war, die Mutter Jesu war dem Josef verlobt. Auch hier, immer wieder diese Betonung, dass der Josef nicht der Vater war. Die Mutter Jesu Maria ist schwanger geworden, ehe sie zusammengekommen waren. Schwanger vom Heiligen Geist. Es war die Verlobung damals. Verlobt zu sein, das war eine bindende Sache. Bindender als heute, das war eine feste Sache. Damals haben die Eltern eigentlich schon als die Kinder klein waren, vielleicht so 3, 4 Jahre alt waren, haben die schon, die Eltern schon beschlossen. Vielleicht die Nachbarn hatten ein Kind, was ähnlich alt war, die Familien haben sich gut verstanden. Väter haben einen Deal gemacht, haben gesagt, hey, deine Tochter und mein Sohn verkuppeln wir. Und sind sich versprochen worden. Aber dann, als sie sich verlobt haben, das war ungefähr ein Jahr meistens vor der Hochzeit, hat der zukünftige Bräutigam seine Braut mitgenommen in das Haus seines Vaters. Und dort hat er einen Ring angesteckt, da kommt es übrigens her, wenn wir heiraten, der Ehering, hat den Ring angesteckt und hat sie vor Zeugen, also hat sie verlobt mit ihr. Und rechtlich waren sie als Mann und Frau, hat es als Mann und Frau gegolten, als ob sie schon verheiratet waren. Also es war verbindlich. Wenn du verlobt warst, du konntest dich nicht länger nach irgendeiner anderen umschauen. Und wenn du mit einer anderen ins Bett gehupft bist, dann war es Ehebruch. Ist auch so behandelt worden. Verlobung konnte nur durch Scheidung, durch einen Scheidebrief aufgelöst worden. Es war eine verbindliche Beziehung. Rechtlich waren sie bereits Mann und Frau, aber sie sind noch nicht zusammengezogen. Sie waren noch nicht sexuell aktiv. Die Ehe ist noch nicht vollzogen worden. Und dann nach etwa einem Jahr, dann hat die Hochzeit stattgefunden. Eine Riesenparty von 7 Tage lang. Diesmal im Haus der Brauteltern. Kommt der Brauch her, dass die Brauteltern alles brennen müssen, bezahlen müssen für die Party. Aber dann nach dieser Hochzeitsparty, dann hat der Mann seine Frau mit nach Hause genommen in sein Zelt und ist zu ihr eingegangen, hat die Ehe vollzogen. Aber sie hatten diese Zeit der Verlobung, wo sie einander hingegeben waren, aber ohne sexuell aktiv zu werden. Meistens so ein Jahr lang. Hatten Zeit, sich kennenzulernen, gute Freunde zu werden. Und ich finde, das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Wenn du denkst, hey, sie ist die Richtige oder er ist die Richtige, nimm dir Zeit, sie kennenzulernen. Lass mal die Finger von ihr. Und lern sie als Freund oder Freundin kennen. Wart mit dem Körperlichen. Es beeinträchtigt oft unser Unterscheidungsvermögen und kann verhindern, dass wir uns wirklich kennenlernen. Und auf dieser seelischen Ebene, unsere Interessen, unser Denken, können wir miteinander reden. Viele wissen das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, man kann Probleme sehr gut wegschmusen. So unterschiedliche Dinge. Eine gute Sache. Nimm dir Zeit, den Partner wirklich kennenzulernen in verschiedenen Situationen. Die Jugendlichen. Wir haben den meisten drüber geredet die letzten paar Tage. Aber wirklich Zeit nehmen, den anderen kennenzulernen in verschiedenen Situationen. Zu beobachten, ist er wirklich ein geistlicher Mensch? Ergreift er die Initiative? Zu beten. Ist er diszipliniert? Kann er sich beherrschen? Hat er seine Triebe unter Kontrolle? Hey, er soll dich mal geistlich leiten können. Du sollst in dieser Beziehung eigentlich näher zu Jesus und nicht in irgendwelche Kompromisse hineingeführt werden durch ihn. Oder Jungs, schaut sie an. Ist sie dem Herrn gehorsam? Ordnet sie sich ihren Eltern unter? Hey, wenn sie das nicht tut, dann wird sie sich wahrscheinlich auch dir nicht als Leiter der Familie unterordnen. Ist sie streitsüchtig? Sprüche sagen uns, es ist besser, irgendwo in der Wüste zu wohnen oder unter einem Dach als mit einer tänkischen Frau. Schau sie dir oder schau ihn dir gut und lange an. Weil du kriegst genau das, was du siehst. Es ist eine Illusion zu sagen, ah, ich werde ihn ändern oder ich werde sie ändern. Nee, du kriegst genau das, was du siehst. Schau ihn oder schau sie dir gut und lange an und dann überleg dir, Will ich mit diesem Menschen, so wie er jetzt ist, zusammenleben, bis das der Tod uns scheidet? Ich glaube, viele junge Menschen springen viel zu schnell in die Ehe und dann gibt es das böse Erwachen. Und ja, wenn beide dem Herrn hingegeben sind, kann jede Ehe funktionieren. Man kann sich zusammenleben, aber das ist dann oft viel, viel Arbeit und mit viel Schmerzen verbunden. Ich finde, diese jüdische Tradition hier ist gar nicht schlecht. Ist ein guter Rat. Es braucht Zeit, um jemanden wirklich kennenzulernen. Und der Josef und die Maria waren in diesem Stadium des Verbindlichen, aber hey, wir halten das Körperliche, das Sexuelle zurück. Wir lernen uns kennen als Freunde. Rechtlich waren sie schon Mann und Frau. Und dann heißt es hier im Vers 18, dass ehe sie zusammengekommen waren, dass Maria schwanger erfunden wurde von dem Heiligen Geist. Wow. Könnt ihr euch vorstellen, was die beiden durchgemacht haben? Ich meine, Maria war wahrscheinlich gerade so 14, 15 Jahre alt, Josef vielleicht ein bisschen älter. Und plötzlich kommt die Maria zu ihrem Verlobten. Ich bin schwanger. Wow. Ich versetze mich in den Josef rein. Wie plausibel war dir die Erklärung vorgekommen? Du, Schatzi, musst du sagen, ich bin schwanger, aber es hat nichts mit einem Mann zu tun, es war Gott. Sehr überzeugend. Ha? Josef war ein guter Mann. Vers 19. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Hätte der Josef sie öffentlich angeklagt, wäre sie gesteinigt worden als Ehebrecherin. Der arme Josef. Dann könnt ihr euch vorstellen, was für einen Schmerz er gehabt hat. Diese Vorstellung, oh Mann, sie war mir untreu, aber ich liebe sie und ach, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ist mir nicht möglich, sie zu heiraten, weil sie mir untreu war. Und während er darüber nachdenkt, ich mag den Josef, dass es hier heißt, dass er ein gerechter Mann war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte. Er dachte, sie heimlich zu entlassen, sie privat zu entlassen, ihr vor zwei Zeugen im Privaten einen Scheidebrief auszustellen. Wahrscheinlich ohne irgendeinen Grund anzugeben. War ein guter Mann, war ein gerechter junger Mann, aber auch voll Barmherzigkeit. Das ist eine gute Mischung. Wir haben oft die Extreme, entweder die Leute sind gerecht und moralisch, oder sie sind barmherzig. Aber Josef war beides. Er war ein gerechter, moralischer junger Mann, aber er war auch barmherzig. Und während er dies überlegt, im Vers 20, während er dies aber bei sich überlegte, sieh, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. War ein Denker, er hat überlegt, aber er war auch mystisch veranlagt. Ist auch eine sehr seltene Kombination. Meistens sind die Leute eins von beiden. Entweder Denker, rational oder Mystiker. Er war beides. Er war ein toller junger Mann. Während er dies aber bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, erinnert ihn hier an seine Linie. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird, Vers 21, einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Jesus ist der griechische Name vom hebräischen Josua und es wäre eine Abkürzung von Jehoshua, heißt übersetzt, der Herr ist Heil oder der Herr ist Rettung. Das war eine Kurzform, Josua, so wie wir sagen, statt Josef, Joe oder statt Stephanie, Steffi. Und sein Name, der drückt seinen Dienst aus. Jesus. Er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Das ist genau das, was Jesus getan hat. Er ist für unsere Sünden gestorben, hat unsere Schuld am Kreuz getragen. Und wenn wir das für uns persönlich annehmen, können wir Vergebung erfahren. Wir können gerettet sein, erlöst sein von der Konsequenz unserer Sünde, was der Tod ist und Trennung von Gott und Hölle. Und wir können in Jesus zur Braut Christi werden. Als wir uns bekehrt haben, bisher hat der Herr uns einen Verlobungsring angesteckt. Epheser 1. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und eines Tages wird er uns zu sich nehmen, in sein Zelt, bildlich gesprochen. Und wir werden dieses Hochzeitsmahl des Lammes feiern. Und jede Erfahrung, die wir jetzt mit Jesus haben, wird verblassen, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Jesus. Yahweh ist Errettung oder Erlösung. Und er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist. Wir sehen hier, das ist ein Schlüsselvers. Dies alles geschah, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist. Jesus war der Messias. Das ist, was der Matthäus uns zeigen will. Vers 23, lesen wir weiter. Wie es alles geschah, aber damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist. Durch den Propheten, er spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Prophetie aus Jesaja 7, Vers 14. Immanuel, Gott mit uns. Jesus war Gott mit uns. Jesus war Gott, der Mensch wurde. Es war alles prophezeit. Jesus ist der Messias, der von Gott verheißene Retter. Dies alles geschah, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist. Dass ihr wisst, dass er der Messias ist, der Retter. Vers 24, wir sind gleich fertig. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und dann, nachdem Jesus geboren war, dann haben sie weitere Kinder gehabt gemeinsam. Wir wissen den Jakobus und den Judas, die Briefe geschrieben haben im Neuen Testament. Aber ich bin mir sicher, noch ein paar andere auch. Und er kannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er nannte seinen Namen Jesus. Jesus, unseren Retter. Jahwe, Gott ist Erlösung oder Rettung. Jesus, unser Retter, der Messias. Lass uns beten. Jesus, wir glauben dir, dass du der Messias bist. Dass du der Retter bist. Deswegen sind wir heute hier, um dich anzubeten, um dich zu feiern, das, was du für uns getan hast, Herr. Wir danken dir, Gott, dass du Menschen gebrauchst wie uns, dass du uns liebst, obwohl wir Sünder sind, obwohl wir missgebaut haben, und dass du uns einen ganz neuen Anfang gibst, wie der Rahab und dem David und der Bathseba und wie sie alle heißen. Danke, dass du uns liebst, Herr Jesus. Und wir danken dir, dass wir dieses Evangelium studieren dürfen. Wir wollen dich besser kennenlernen. Nicht nur intellektuell, sondern aus Erfahrung, durch Beziehung von Person zu Person. Hilf uns dabei, Herr, und leit uns an, wie wir dich besser anbeten können und dich mehr lieben können. Darum bitten wir in Jesu Namen.